Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Ausgabe des Glückfinder-Podcasts. Heute bin ich im schönen Hamburg bei strahlendem Sonnenschein zu Gast beim lieben Joe Frohrieb. Hallo lieber Joe.
Hallo Andreas.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mich mit dir über dein Leben und deinen Weg zu deinem jetzigen Leben zu unterhalten. Du hast mir deine Geschichte kurz im Vorfeld erzählt und ich habe gesagt, wow, will ich einen Glückfinder-Podcast drüber machen, weil du ganz viele Dinge tust, von denen ich glaube, wow, die sind total super, aber du einen ganz speziellen Weg hattest, da hinzukommen. Und darum geht's heute. Lass uns einfach starten. Du bist ganz normal aufgewachsen und zur Schule gegangen und dann ging's los, die Frage, was machst du eigentlich?
Stimmt, das war der Startpunkt. Mich hat das zum Ende der Schulzeit sehr irritiert, alles, was die anderen so erzählt haben. Ich weiß nicht, was das war. Das war relativ aus innen heraus, aber alle haben immer so gesagt, ich gehe jetzt studieren oder ich gehe jetzt, werde jetzt Architekt oder ich werde jetzt Archäologe. Und wenn man dann gefragt hat, ja, warum wirst du zum Beispiel Archäologe, dann haben die sowas gesagt wie, ja, ich finde Indiana Jones so geil. Mhm. Und dann habe ich gedacht, warte mal, was hat denn das Erleben des Berufes mit so einem Film zu tun? Also ich fand das irgendwie, ich fand das merkwürdig. Ich hatte die These, ich konnte es nicht besser wissen, aber es war so eine Ahnung, dass Erleben eines Berufes nicht unbedingt so ist, wie man denkt, dass es ist, dass da viel projiziert wird. Mhm. Und dann war es in der Tat so, dass ich deswegen ziemlich ratlos war, was ich denn tun sollte. Und habe dann auch erstmal, glaube ich, gar nichts gemacht. Das ist ja heutzutage die Ausnahme, aber bin dann erstmal so ein bisschen gereist oder so. Und die anderen hatten dann ihre ersten Studienplätze oder Ausbildungsplätze belegt. Und dann hat man die wieder getroffen nach einem halben Jahr. Und dann haben die irgendwie auch gerne immer von wir gesprochen und meinten damit eine Firma. Mhm. Und ich habe mir gedacht, oh, aber was denn mit uns, so die wir vor einem halben Jahr noch irgendwie zusammen Bier getrunken haben. Mhm. Und ich bin dann, eigentlich dachte ich dann, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, hatte aber zu der Zeit mit Freunden in Jugendfilmprojekten viel gemacht und auch einen für uns damals total riesigen, ein riesiges Jugendfilmprojekt gemacht, einen Fantasyfilm, 2 Stunden lang, wow. 2 Jahre gedreht, eine unendlich lange Zeit.
Hat ja schon fast Herr der Ringe Ausmaß hier.
Es war wirklich gigantisch, also für uns, ne, klar, heute so, ne, aber es war groß und ich habe gedacht, ey, diese Filmarbeit, also was ich jetzt als Amateur oder Hobbyist sehen kann, das ist ja total super, das wird mir Spaß machen, kann man das beruflich machen? Und hatte das Glück damals, dass ich eine Freundin hatte, deren Mutter einen Freund hatte, dessen Sohn Theaterregisseur in Hamburg war.
Okay.
Und der kannte Leute beim Film. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich will zum Film. Und der hat gesagt, ja, komm doch. Ich habe gedacht, ach so, wie geht denn das? Ja, du kommst und dann stelle ich dich Leuten vor und dann machst du Praktikas und dann irgendwann machst du die ersten Jobs. Und so war das auch.
Echt?
Ja. So läuft das, glaube ich, auch bis heute. Also es gibt auch Ausbildung im Filmbereich, Schnitt, Kamera, Regie, auch Produktion heutzutage, aber man kann auch immer noch da hingehen und es machen. Das ist in großen Teilen auch ein unregulierter Bereich. Mhm. Es gibt Anstellungen beim Sender, ja, es gibt Fernsehen, aber es gibt auch viel so Freelance-Kram, wo man einfach Leute kennt und dann damals kamen die Handys auf und dann macht man die ersten Jobs unbezahlt beim Studentenfilm und dann macht man die ersten bezahlten Jobs bei den Musikvideos oder so, einen Industriefilm und dann guckt man so ein bisschen, wo man landet, Kino, Werbung. Mhm. Mhm.
Und das hast du gemacht?
Das habe ich gemacht, das habe ich einerseits mit großer Freude gemacht und andererseits ist es schon auch anstrengend, also wir haben auch immer gewitzelt und gesagt, wir sind die Filmnutten, also wir prostituieren uns hier auf eine Art, das ist eine total interessante Arbeit, die ich irgendwie nie missen wollen würde in meinem Leben. Du lernst unfassbar viele Dinge. So ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig. Ganz viel unnützes Wissen, aber ist toll. Also du drehst irgendwie einen Industriefilm mit Schweinen und über Schweinezucht und dann lernst du was über Schweinezucht. Mhm. Und dann drehst du irgendwie eine Werbung mit LKWs und dann lernst du was über Doppelachsaufhängung. Und du hast meistens irgendeinen Spezialisten von vor Ort oder von der Firma, den kannst du so Sendung mit der Maus fragen. Wie sind das mit so LKWs und so? Total interessant. Man lernt unendlich viel, aber es nimmt auch viel von einem. Mhm. Also es ist wie jede Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit, gibt's halt keinen Feierabend und du bist so gut wie dein letzter Job. Und es ist in irgendeiner Form auch grenzüberschreitend. Und das ist total okay für zwischen 20 und 30 dann auch. Aber ich kam auch immer wieder an so Stellen, wo ich merkte, tierisch anstrengend, sehr anstrengend auch seinen Arbeitsrahmen zu definieren und zu verteidigen. Vielleicht auch nur für mich, weiß ich nicht. Ne? Kann an mir gelegen haben. Aber da habe ich gemerkt, so, okay. Und dann habe ich auch Leute kennengelernt, die halt nochmal 10 Jahre älter waren als ich. Von denen es ja wenige gab. Mhm. Und ich dachte, wo sind die eigentlich, die jenseits der 30? Warum sind die nicht da, wo ich bin? Wo haben die sich versteckt? Hat es einen Grund, dass die nicht da sind? Mhm. Und habe ich halt auch das eine oder andere, eben auch finanzielle Schicksal kennengelernt. Mhm. Ne? Das ist ja so eine Hire-and-Fire-Nummer und es ist auch eine eitle Branche auf eine Art. Und manche waren dann einfach aussortiert worden. Mhm. Und das war, hat mich zum Denken angeregt. Mhm. Das Ganze kumulierte ums Jahr 2000 rum. Da hatte ich gerade mein nächstes großes Büro bezogen mit meiner Produktionsfirma und war so, hatte ein Schlagzeug und eine coole Espressomaschine, aber hab keinen Auftrag mehr für ein Jahr lang bekommen. Mhm. Und das ging so zusammen mit Napster, kam auf, das Modell der Plattenfirmen brach zusammen, also das Finanzierungsmodell. Es war total schwer, an Musikvideoaufträge noch ranzukommen.
Die ich genau, wollte ich gerade sagen, die hast du vorher gemacht.
Genau, ich habe hauptsächlich Musikvideos produziert, paar Kurzfilme, über die Kurzfilme so in die kommerzielle Schiene rein, paar Fernsehwerbung. Es ist finanziell immer gut, in die Werbung zu kommen. Da kam ich nicht ganz dran als in meiner Produktionsfirma. Und dann klappte das eigentlich ziemlich schnell zusammen, als die Musikvideos dann wegbrachen. Und das war so gefühlt über Nacht. Mhm. Und ich sollte auf einmal statt für 80.000 Mark für 8.000 Mark was machen. Da habe ich dann all das so zusammengenommen, dieses Geschlauchtsein und den Arbeitsrahmen immer verteidigen müssen gegen alles und die Schwierigkeit, Aufträge zu bekommen. Und wie gesagt, das kann auch an mir liegen. Ich habe mich halt als guter Produktioner oder Produktionsleiter und Aufnahmeleiter erlebt, aber nicht unbedingt als guter Geschäftsmann. Ich bin nicht gut darin, Leuten zu sagen, ich bin geil, kauf mich. Ne, ich kann gut nach unten mit Leuten in Kooperation gehen, aber so dieses Verkaufe-Ding habe ich nicht so.
Ja, sich selbst verkaufe dann auch
noch. Ja, ja, ja.
Also über andere gut reden ist das eine, aber dann sich selbst nochmal anpreisen und sich selbst verkaufen, das ist dann ja auch nochmal.
Genau,
schwierig.
Das war definitiv Teil der Arbeitsplatzbeschreibung und all das kumulierte in diesem Jahr, in dem ich dann auch keine Arbeit mehr hatte und dann war es auch ein bisschen einfacher zu sagen, okay, ich gucke mir nochmal den Beruf meines Vaters unter anderem Lichte an, den ich nie machen wollte, der war Luftwaffenpilot und ich bin entsprechend mit Flugzeugen und in Flugzeugen groß geworden, irgendwie mit der Säuglingsluft eingeatmet und mit der Luftfahrt und der Branche geht auch wie mit jeder Branche bestimmte Vibes einher und das ist halt eher technisch, das sind eher so Mathe-Physik-Dinger und das war eigentlich gar nicht so meins. Also bin so Bio-Englisch-Leistungskurs war ich und ich habe das auch immer als so von meinem Gefühl her, als so, es ist nicht unbedingt meins erlebt und natürlich ist es dann auch der klassische Vater-Sohn.
Ich wollte gerade sagen, hat das denn auch eine Rolle gespielt,
ja, dieses
der Papa macht das, dann kann ich das nicht machen?
Ja, natürlich, also Pubertät, voll, ne, also ich mach doch nicht, was der Alte macht, irgendwie. Das ist, ne, klar. Und da, ne, aber an diesem Punkt, da war ich ja dann 27, konnte ich da eben auch anders drauf gucken und so denken. Also einer der Sätze war, naja, ist jetzt nur aus Prinzip nicht machen, ist auch albern. Ne? Und ich hatte meinen ersten Flugschein dann in der Tat mit 18 schon gemacht, also parallel zu meinem Filmleben. Der Flugvirus war trotzdem da. Und ich habe auch gemerkt, ich kann gut fliegen, das ist ja auch ein Handwerk. Hast du ein gewisses Talent für oder vielleicht auch nicht. Und ich dachte, ich kann es im Privaten lassen, das Fliegen. Und dann hatte ich aber auch noch den Motorflugschein gemacht und dann war ich so fliegen an einem Tag noch in der Ausbildung mit einem Fluglehrer und irgendwer war am Funk und dann sagte der Fluglehrer, ja, der fliegt jetzt öfters, der macht das jetzt beruflich. Und dann habe ich dann gedacht, das wäre ja doch auch irgendwie geil. Und als es dann kumulierte mit meiner Schnauze erstmal voll haben von der verrückten Medienwelt, habe ich dann gedacht, so, dann guck's dir doch nochmal an. Und dann habe ich Einstellungstests gemacht, mich darauf auch vorbereiten müssen. Ich war da total raus aus diesen Kontexten, aber ging und bin tatsächlich angenommen worden für die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer dann. Also Bundeswehr wäre es jetzt nicht gewesen. Ich war auch untauglich für die Bundeswehr. Oder habe ich mich gemacht, ein bisschen frisiert, das ging ja auch. So, aber ne, also Verkehrsflugzeugführer Ausbildung gemacht und das dann durchgezogen. Das war okay, aber auch nicht, es war anders als das, was ich kannte gegenüber dem freien Medien schaffenden freigeistigen
das,
Kopf.
Genau, das hast du gesagt, gerade diese Ausbildung war auch wieder so ein Momentum, wo du gedacht hast, hey, ich weiß schon, warum ich es nicht wollte.
Ja, das ist halt, es war natürlich auch ein Altersproblem, ne? Also ich war 27 und die meisten waren 21 und es ist halt ein sehr starres Korsett, in dem man da steckt und es ist ein sehr starrer Ablauf. Und der ist auch angemessen dafür, aber es war eben nicht so meins. Und auch da wieder so die Vibes, die da so rüberkamen, das war schwierig für mich.
Ganz kurz, wenn du gerade sagst, Korsett, in dem Moment schießt mir was in den Kopf. Als Medienschaffender, als Kameramann, als Producer, als jemand, der Musikvideos macht, ist ja eher jetzt mal kreativ, optional, also verschiedene Sachen ausprobieren, Neues machen. Das ist jetzt ja als Pilot, die Nummer mit der Kreativität und dem verschiedene Sachen ausprobieren, ist ja eher eingeschränkt, ja?
Ja und nein. Ich bin gut darin, Parallelen zwischen Fliegen und Film zu ziehen.
Ehrlich?
Ja, ja. Also es mag sein, dass ich nicht der typische Pilot bin, das vorweg gesagt. Aber dann wiederum, je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass es eben keinen typischen Piloten gibt, weil es keine typischen Menschen gibt, weil Menschen total unterschiedlich sind. Fliegen ist auch ein Handwerk tatsächlich, genau wie Film ein Handwerk ist. Und Fliegen ist auch eine Teamarbeit. Und wenn du mal den ganzen anderen Kram weglässt, welche Technik wird jetzt benutzt, dann gibt's schon Überschneidungen. Als Produktions- und Aufnahmeleiter habe ich ja jetzt auch nicht super kreativ gearbeitet. Ich war ja nicht Regisseur oder Kameramann. Ich habe das so angekratzt, aber ne, ist, also ich hatte schon genug Deckungsgleichheit, sag ich mal. Trotzdem ja, stattgegeben, es ist jetzt nicht das Erste, woran man denkt, wenn man ans Fliegen denkt, an das Kreative. Aber man kann auch kreativ fliegen, ist super.
Und halt letzten Endes diese Teamwork und das dann, okay.
Und also auch da meine Lektion, jetzt mache ich es ja schon 10 Jahre, ist diese Vorstellung, die man hat, wie etwas zu erfüllen sein sollte, sind halt auch Vorstellungen. Und ich gestehe mir inzwischen zu, das so zu füllen, wie ich das gut finde und das funktioniert auch sehr gut sogar.
Okay, und du hast dann dennoch in der Ausbildung und in den Prüfungen und in den Ausbildungen zum Linienflugpiloten, hast du Linien?
Ja, ja.
Gab es trotzdem einen Moment, wo du gedacht hast, boah, ich weiß schon, warum ich es nicht gemacht habe, ich gehe wieder.
Also, ja, das, wie hat meine Frau gestern so schön gesagt, das hat sie gar nicht mitgekriegt, ne? Ja, ich hatte diesen Punkt, wo ich dachte, ich bin nicht sicher, ob das meins ist.
Ja.
Hab dann aber durchgezogen. Bin damals auch Vater geworden, ne? Also das war jetzt auch nicht so die erste Option zu sagen, ja, ich breche das jetzt mal wieder ab. Aber es gab dann auch die Aussicht und die war gut für mich, da nicht gleich arbeiten zu können. Für mich dann da nicht gleich arbeiten zu müssen. Und ich konnte sofort nahtlos zurück in mein Filmgeschäft. Hab da meine Lektion aus meiner ersten Filmphase gezogen und gesagt, okay, ich bin kein Geschäftsführer, ich bin kein Verkäufer, also arbeite ich nur noch freiberuflich, mache dann nur noch Producing und das ging auch total gut. Also das hat dann stimmte die Kohle irgendwie das erste Mal und das war alles okay. So okay, dass als dann nach 2 Jahren sich die Möglichkeit ergeben hätte zu fliegen, habe ich erstmal nö gesagt. Mir noch ein Jahr gegeben und dann aber gedacht, na ja, also zum Film kannst du halt immer wieder und fliegen kannst du halt jetzt. Und wozu hast du das gemacht? Dann jetzt guckst du dir wenigstens an. Und siehe da, die emotionalen Stimmungsschwierigkeiten, die ich so mit der Fliegerwelt hatte, haben sich dann jenseits der Ausbildung, also im normalen Arbeitserleben, total aufgelöst. Also es war total angenehm, toll, lustig, spaßig und es war vor allen Dingen entspannend für mich. Also ich habe erstmal so gefühlt 3 Jahre ausgeatmet, weil ich eben nicht mehr meinen Arbeitsrahmen definieren musste. Der ist sehr definiert beim Fliegen. Du musst auch nicht dein direktes Arbeitsumfeld verteidigen gegen äußere Einflüsse. Also außer vielleicht gegen Wind und Wetter mit dem Flugzeug, aber ne, nicht auf der emotionalen, zwischenmenschlichen Art geht es darum, mit oder ohne Ellenbogen zu sagen, ich muss das jetzt aber machen, weil das wichtig ist, sondern es ist alles so großartig gesetzt. Mhm. Und Fliegen ist in dem Sinne auf eine Art tatsächlich sehr frei, obwohl es total reglementiert ist durch tausend Gesetze und Vorschriften und Technik, ja, aber es ist auch systematisch frei, damit man es eben auch gut machen kann. Mhm. Damit der Kopf frei bleibt für die fliegerischen Dinge, die man da so vorhat und die Entscheidung, die man treffen muss. Mhm. Das habe ich als sehr angenehm empfunden, sehr lange. Mhm. Bis dann so langsam wieder der Wunsch nach der Kreativität aufkam.
Okay.
Nach so 5 Jahren.
Okay.
Ungefähr.
Okay. Und was hast du dann gemacht?
Dann habe ich gedacht, wie bringe ich diese 2 Berufe jetzt zusammen? Weil mir das beides irgendwie wichtig im Leben war und ich auf die verrückte Idee gekommen bin, dass vielleicht eine gute Sache im Leben Variation ist. Mhm. Oder zumindest, dass das für mich was richtig Stimmiges ist. Ich brauche das eine und ich brauche das andere und ich muss wechseln können zwischen den Polen und ich stehe auf den Unterschied und die Veränderung im Gehen von A nach B. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, ja, ich kann natürlich jetzt nicht so vollamtlich 17 Stunden mal 7 Tage geht nicht, wenn du dann zwischendrin mal 3 Tage fliegst.
Yeah.
Also habe ich die Projekte stark verkleinert.
Die Filmprojekte,
genau. Ja. Hatte die Chance, über Freunde von mir im Kultursektor filmisch einzusteigen und habe mich auch noch bemüht um die Verbindung von Fliegen und Filmen, nämlich Luftbildfotografie Multikoptern.
Okay.
Ich dachte, das ist ja beides zusammen und das ist so eine Geschichte, dass da gibt's dann Drehtage, da kannst du dann hin oder nicht, entweder habe ich Zeit oder nicht. Und diese beiden Dinge mache ich heute, während ich das Fliegen in Teilzeit mache, miteinander gemischt und pendel zwischen diesen beiden Welten hin und her.
Also zum einen fliegst du als Linienflieger sozusagen Flugzeuge und wenn du das nicht machst, bist du als freischaffender Produktionsleiter im Bereich Kamera und auch Luftbildaufnahmen unterwegs.
Richtig.
Und hast es so geschafft, deine gesamten Vorlieben von allem sozusagen, dir das rauszunehmen, was es für dich am besten macht, am stimmigsten, die Kombination und so, das für dich Passende rauszunehmen.
Genau.
Bombe.
Die Dosierung, ne? Wird noch dran gefeilt.
Ja, ja.
Mein Witz im Moment ist immer, ich fliege 80% und die anderen 70% mache ich Film. Also 50-50 wäre geil. Das ist noch so mein Ziel.
Ja, okay. Verstehe.
Aber ja, grundsätzlich, das Setup ist gut und die Dosis, das ist jetzt noch die nächsten 10 Jahre einzupendeln und dann finde ich das ganz gut so.
Finde ich total faszinierend. Und parallel dazu auch noch Vater. Also das hast du ja auch noch. Das ist ja auch, du hast noch eine intakte Familie.
Ja.
Eine tolle Familie und
ja,
das ist ja auch
Frau
noch dann,
und tolle Kinder.
Genau, das ist ja quasi dann sozusagen 3 Jobs, ja, also liebevoller Familienvater und Ehemann zu Flugzeugkapitän, zu Producer sozusagen, ja. Und da jetzt die Kombi zu finden?
Ja, lieben Gruß an meine Frau, die viel zu Hause macht und es hasst, die Frau des Piloten zu sein und als solche wahrgenommen zu werden. Ich sag dann immer, ich bin der Mann der Hebamme, um dem einen Ausgleich zu schaffen. Das, Gott sei Dank, waren die etwas ruhigeren Phasen, wo mehr Fliegen in meinem Leben war, auch mehr die Phasen, wo die Kinder noch klein waren. Da konnte ich einfach auch noch mehr zu Hause sein. Im Moment hält mir meine Tochter viele Vorträge darüber, dass ich wieder zu viel weg bin und da hat sie auch recht. Ich arbeite daran.
Perfekt. Ich finde es eine tolle Kombination, vor allen Dingen finde ich es toll, dieses, ich mache einfach mal nicht das, was der Papa will, so aus Prinzip sozusagen und probiere erstmal was anderes aus und da drin dann aufzugehen und das zu sehen, dass es funktioniert letzten Endes, auch da, du warst ja da auch sehr erfolgreich, dann aber auch sich einzugestehen, nee, ich gehe dann mal wieder zurück und probiere es dann doch mal aus, festzustellen, ist gar nicht so schlimm und das dann jetzt zu kombinieren und so dann zu sagen, und das ist, macht mich jetzt aus und damit habe ich sozusagen mein Glück gefunden. Da kann immer noch justiert werden, klar, aber im Prinzip vom großen Ganzen lebst du sozusagen ein glückliches Leben und hast diesen Ausgleich von diesen beiden Jobs, diesen beiden Herzen, die sozusagen in der Brust schlagen gefunden. Das finde ich total faszinierend.
Ja, das nährt sich auch tatsächlich ganz gut, also bis hin zu so Levels wie, ich meine, im Moment drehe ich nicht so viel, sondern bin auch viel im Büro, aber wenn du drehst, dann stehst du halt den ganzen Tag so am Filmset und beim Fliegen sitzt du halt den ganzen Tag und dann merke ich, gibt's selbst auf so einer körperlichen Ebene, da gibt es so einen Ausgleich, wo du sagst, ja, ist cool. Und ne, beim Film klingelt den ganzen Tag das Handy und beim Fliegen kann mich keiner erreichen. Das ist super.
Ja, genau.
Und da hilft mir auch die die Systematik der jeweiligen Berufe, um darin als Mensch zu entspannen. Mhm. Ne? Also ich könnte das alleine nicht machen, mein Handy dann 3 Tage ausmachen oder so. Mhm. Oder mal den ganzen Tag ausmachen. Aber wenn ich halt fliegen gehe, dann mache ich es ja.
Muss es ja ausmachen.
Muss ich es ja ausmachen, genau. Und dann ist es wieder leicht. Also da hilft einfach der Rahmen, da hilft die Grenze.
Das ist spannend, ja. Beziehungsweise der Job gibt dann die Grenze vor, sozusagen, genau.
Und genau, und das ist was, hatten wir ja gestern kurz beim Essen, ich glaube, irgendwie sind Menschen doch immer auf lange Sicht überfordert, wenn sie alles selber machen und entscheiden und verantworten müssen. Irgendwie auf eine Art, also so erlebe ich es, weiß ich nicht, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber ich erlebe es so und ich erlebe es viel bei meinen Filmfreunden, die halt jetzt nur Film machen. Es gibt da oft irgendeine latente oder akute Überforderung, weil du halt, wenn dir jemand sagt, so, heute Schluss, so, weißt du, Flugzeug aus, alle ausgestiegen, alles heil, fertig, geh nach Hause, denk über nichts mehr nach. Dann machst du es total leicht, so, ja, okay, ja, mach ich. Aber ne, dann, klar, die Kopfarbeiter und irgendwie ja, das noch und ach, wo ist eine Parkflächenabsperrung und bla bla, das hört halt irgendwie nicht auf. Und dann kommt man ins Grübeln und dann denkt man nachts darüber nach und irgendwie das, was ich beim Fliegen als Grenze erlebe, erlebe ich auch in dem Sinne oft als Entlastung.
Das ist spannend, ja. Das ist wirklich spannend, weil es eben, ja, ist so eine Dualität, ja, so zwei Dinge, die zu viel von dem einen und zu viel von dem anderen, beides blöd, und da eben jetzt so eine Mischung zu finden ist glaube ich, das, was
genau, ich glaube, Einseitigkeit und Monotonie, das ist irgendwie nicht, das kann der Mensch nicht, ne, also
oder stumpft ab oder
ja, genau,
oder überdreht so sehr, dass man sagt, okay, bricht dann
und ne, also dieses, ich würde eben eintreten wollen für Variation, Abwechslung, für, es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt grau, auch so mit diesem Ding. Ne, früher fand ich Fliegen blöd und dann stehe ich fest, es ist gar nicht so blöd. Und alle finden Film blöd, aber es ist vielleicht doch ganz interessant. Also ne, Klischees und all diese Dinge, wenn man genauer hinguckt, wenn man dem Leben und den Menschen eine Chance gibt und sich auseinandersetzt, dann sieht man eben, es ist total bunt. Und es gibt, ja, das ist beunruhigend, weil es keine einfachen Antworten gibt. Und unser Gehirn hätte die irgendwie gerne und die sind evolutionär vielleicht auch gut. Aber eigentlich, wenn man sich die Dinge wirklich zu Gemüte führt, dann sind die furchtbar differenziert und bunt und eben voller Leben und das macht's aus. Und das finde ich sehr dankbar eigentlich. Gab mal einen großen Psychologen mit einem Doppelnamen, ich habe ihn vergessen, der hat nach 30 Berufsjahren Psychologie, Arbeit mit Menschen gesagt, man kann eigentlich keine allgemeingültige Aussage über Menschen treffen, die sind alle unterschiedlich. Finde ich eine Bank.
Ist es. Und das ist letzten Endes, und da danke ich dir an dieser Stelle für diese Steilvorlage, ja auch der Grund für den Glückfinder-Podcast, ja, eben möglichst viele unterschiedliche Menschen zu treffen, die unterschiedliche Ansichten auf diese Dinge haben, die auf unterschiedliche Art und Weise ihr Glück gefunden haben, weil es eben nicht dieses, das eine richtige oder das eine Patentrezept gibt, sondern viele Möglichkeiten, viele Blickwinkel und durch das Hören verschiedener Geschichte immer neue Impulse, immer neue Inspirationen. Auch mal was Neues auszuprobieren oder was anderes zu machen.
Ja, dringend zu empfehlen.
Joe, ich sag herzlichen Dank für deine Geschichte an dieser Stelle, aber ich habe natürlich für dich vorbereitet hier.
Ich habe mich vorbereitet auf die Fragen.
Ja, super. Ja. Die Glückwinder-Fragen. Fangen wir doch mal an mit der ersten. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Zwei Sachen sind mir eingefallen. Erstens der Morgen, wenn die Dinge noch ungeschrieben sind, wenn alles noch unklar ist, wenn man irgendwie den Träumen noch nachhängt und alles so unfestgelegt ist, wird heute manchmal dadurch durchbrochen, dass man sein Smartphone zu schnell anmacht. Zweitens, mein Sohn hat letztens im Kindergarten erlebt, dass ein Vater gestorben ist. Das hat ihn sehr beschäftigt. Und dann hat er hier im Haus überall Post-its mit seinem Namen an die Möbel geklebt, damit, falls er stirbt, wir uns an ihn erinnern. Und das hat mich so gerührt. Ich kam so abends nach Hause, so ein Zettel, Fiete. So süß. Das hat mich glücklich und gerührt gemacht.
Okay. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
ja, ich finde dieses pauschale "Ich bin für mein Glück verantwortlich" schwierig, weil es als Angriff gegen sich selber gewertet werden kann. Man kann sich mit so einem Satz unter Druck setzen, auch wenn er im Kern stimmt. Es gibt einfach Phasen im Leben von Menschen, wo man das schlichtweg nicht kann und wo dieser Satz nicht hilft. Und dann kann man froh sein, wenn man andere Menschen hat, Familie oder Freunde, die einem helfen. Das ändert vielleicht nichts an dem Generischen. Klar muss man es irgendwie selber machen, aber ich bin vorsichtig geworden mit so Worten.
Okay. Spielst du Lotto?
Ah, die hatte ich vergessen.
Siehst du?
Ich habe es nicht nie gemacht, aber ich mache es auf gar keinen Fall regelmäßig. Ich finde ja die Idee charmant, dass so eine Wildcard aus dem Leben auf einmal anderes möglich macht. Vielleicht sollte ich es mal wieder tun.
Schließ dich gleich die nächste Frage an. Was glaubst du, macht Geld glücklich?
Bedingt. Ich glaube, auch dazu gibt es ein bisschen schlaues Zeug, und das ungefähr so geht. Unter einer gewissen Summe ist wenig Geld haben echt unglücklich machend. Ist nicht gut. Mhm. Ab einer gewissen Summe, die so ungefähr definiert ist über, du kannst deine Miete zahlen, du kannst dein Essen zahlen, du kannst dir irgendwie deine Mobilität leisten und vielleicht einen halben Urlaub im Jahr. Das macht glücklich. Jeder Euro darüber hinaus macht nicht 1% glücklicher.
Okay. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil
ich die Chance habe, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Das ist ein Geschenk.
Das stimmt. Und die letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher oder Podcasts, Hörbücher, was auch immer, die du empfehlen möchtest, wo du sagst, die sind ziemlich cool, die sollte man gelesen haben sollen?
Eines der Bücher, das mir hängen geblieben ist, und ich habe selber seit 20 Jahren nicht gelesen, ich weiß nicht, ob es noch so gut ist, aber es hat mich damals sehr beeindruckt, ist Ismael von Daniel Quinn. Mhm. Da erzählt ein Orang-Utan einem Priester die Geschichte der Menschheit.
Okay.
Und es ist ein Buch, ich habe darüber Zivilisation verstanden, dass die beginnt mit der Sesshaftigkeit und dass da auch so ein bisschen das Problem anfängt mit, wir sind jetzt hier und die Natur hat uns hier zu geben, statt wir ziehen rum und nehmen so lange, was da ist. Hat für mich so einen Schalter umgelegt, so einen grundsätzlichen.
Okay, cool. Und das war's. Ich habe noch ein Buch von dir?
Mir ist mir nicht eingefallen.
Okay. Aber ich habe etwas, was deine Bibliothek bereichern würde. Das Glückfinderbuch habe ich dir mitgebracht. Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben.
Vielen Dank.
Viel Spaß beim Lesen. Und meine letzte Frage an dich, oder die letzte, ja doch, letzte Frage. Wenn sich jemand mit dir in Verbindung setzen möchte, mehr über dich erfahren möchte, vielleicht auch über deine Arbeit als Producer, wo kann er dich finden? Gibt's eine Internetseite?
Mich direkt tatsächlich nicht. Ich leiste mir den Luxus des Analogen. Das wird ja immer ein immer teurerer Luxus, yeah. Aber man findet ganz viele Freunde von mir, über die kann ich finden. Bodo Wartke ist der Klavierkabarettist, für den ich jetzt auch gerade wieder was produziere, außerdem ein treuer Freund und Weggefährte, www.bodowartke.de, W-A-R-T-K-E, ein toller Klavierkabarettist, kommt alle.
Sollten wir vielleicht sagen, so haben wir uns auch getroffen.
So haben wir uns auch getroffen, ne? Das ist Stein des Anstoßes.
Das ist Stein des Anstoßes, denn Bodo genau. Wartke hat ein ganz fantastisches, ich habe auch schon auf Facebook drauf verlinkt, ein ganz fantastisches Lied gemacht, also ganz viele ganz fantastische Lieder gemacht, aber ein ganz besonderes, was momentan gerade sehr aktuell ist und auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt, das falsche Pferd, und es endet mit dem Satz, was wenn doch, also wenn doch alles möglich wäre, und du beschäftigst dich sozusagen mit diesem Thema dieses Liedes und hast mich dann im Internet durch Zufall gefunden, als jemand, der Menschen getroffen hat, die was wenn doch gemacht hätten, also die einfach ihr Leben gelebt haben oder verändert haben, unabhängig sozusagen von irgendwelchen Risiken. Und so kamen wir dann zusammen und hast mir dann deine Geschichte erzählt, ich dir meine, und dann haben wir gesagt, hey, lass uns treffen, wir machen ein Glückwinder-Interview. Und so hat dann uns sozusagen das neue Lied oder die neue Platte von Bodo Wartke auch zusammengebracht.
Genau. Stimmt, tatsächlich. Und du bist dann hoffentlich auch im Bonusmaterial von
Richtig.
Bodos DVD auf einem
hoffentlich.
Kleinen,
ja,
Film-Essay über dieses Lied.
Ja.
Genau. Und dieses Film-Essay mache ich zusammen mit meinem Freund Sönke Held, und der hat auch eine E-Mail, eine Internetadresse, heldfilm.com oder .de. Glaube ich.
Ich google's. Held wie der Held. Genau. Und ich verlinke von der Glückfinder-Seite aus drauf.
Cool.
Also einfach draufgehen und dann draufklicken, und dann findet ihr. Ich werde auf jeden Fall, ich denke, ich werde auch den Link zu dem Lied nochmal bei deinem, ja, Podcast.
Gute Idee.
Auf die Seite stellen, weil es einfach ein tolles Lied ist, das Bodo Wartke da gemacht hat, und mit ganz viel interessanten Fragen, und auf jeden Fall dann auch nochmal zu Sönke hin verlinken. Alles klar. Joe. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir deine Geschichte zu erzählen für den Glückfinder.
Danke gleichfalls.
Sehr, sehr gerne. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Zeit bei fantastischem Wetter hier in Hamburg und euch da draußen wünschen wir noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.